SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen, Sie haben es fast schon geahnt, zu Platz 1 der SWR Bestenliste im November. Und auf dem Spitzenplatz steht der neue Roman von Anja Kampmann. Die Wut ist ein heller Stern, lautet der Titel des Buchs, das im Hansa Verlag erschienen ist. Erzählt wird die Geschichte der Seiltänzerin Hedda, die im Varieté-Theater Alcazar auf der Hamburger Reeperbahn arbeitet und in den 1930er Jahren erlebt, wie sich nicht nur das Publikum ändert, sondern wie die Nazis und ihre Gefolgsleute, schon wieder haben wir die Nazis, wie die sich anschicken, auch die Sexarbeit zu kontrollieren. Martina Leubli, mit welchen Methoden gehen die NS-Leute gegen die Frauen auf der Bühne und in den Bordellen vor? Und wie verändert sich nun das Milieu in Hamburg?
Es gibt natürlich Kontrollen. Die Frauen werden vorgeladen. Alles im Bereich Nachtclub, irgendwie ein bisschen alleinstehend, Halbseiden, vielleicht Prostitution. Also all das gilt der neuen Regierung als verdächtig. Und die Schuld für dieses obskure, asoziale Gewerbe liegt bei den Frauen. Und die Frauen werden dann vorgeladen von der Polizei. Einige Frauen werden auch in Anstalten versorgt. Und es gibt Tausende von Zwangssterilisationen allein in Hamburg in den Jahren 33 bis 45. Also das ist das, was passieren wird. Wir sind jetzt im Roman zu Beginn dieser Entwicklung. Die mutige Hedda, die wirklich mutig ist, weil sie nämlich über den Mäulern von zwei Kaimanen Seil tanzt, auch die mutige Hedda muss sich mit dieser Bedrohung auseinandersetzen und eben versuchen, da irgendwie durchzukommen.
Vielleicht sprechen wir ganz kurz über die Familienverhältnisse von Hedda. Das scheint mir relativ wichtig zu sein, um auch ihre Zwangssituation ein bisschen zu begreifen. Sie ist sehr selbstbewusst. Sie versteht sich eher als Seiltänzerin, als Künstlerin. Gleichzeitig ist sie in einer familiären Situation, die sie zu harten Kompromissen zwingt. Wie sehen die aus?
Das Ziel von Hedda ist es, viel Geld zu verdienen, weil sie ihre Familie versorgen muss. Ihr jüngster Bruder Pauli ist behindert. Und er darf dann nicht mehr zur normalen Schule gehen und sie ist für ihn, für seine Betreuung verantwortlich, bezahlt dann eine Frau im Haus, die Hauswartin, um ihn zu beaufsichtigen. Das ist teuer und Hedda braucht Geld. Sie verdient nicht genug im Varieté. Und dann ist ihr Kompromiss auch Prostitution. Sie hat einen Freier, der zur gehobenen Hamburger Gesellschaft gehört. Der war auch mal in Afrika. Und das ist so eine seltsame Beziehung, weil das auch darum geht, dass sie in diesem schönen Haus und im weichen Bett wie mal eine kurze Art von Pause hat, von der Armut, weil Anja Kampmann macht das sehr, sehr deutlich. Ein Großteil der Menschen 1933 war sehr arm, eben auch Hedda, die gar nicht ein eigenes Zimmer hat, die das Zimmer teilt mit Leni, einer Prostituierten. Und dann kann sie jeweils nicht ins Zimmer, wenn Leni ihre Freier hat, und ist manchmal dann eben für bezahlte Liebesdienste zu Gast bei diesem Hamburger, den sie der Graue nennt.
Ich habe mich ja gefragt, wie Sie als Schweizerin jene Passagen lesen, die im Plattdütschen gehalten sind.
Ja, ich habe das musikalisch genommen, also ich habe nicht alles verstanden. Und dann gedacht, es ist auch nicht so schlimm, dass ich nicht alles verstehe, weil es gibt ja verschiedene Dialekte.
Also, wir hören mal rein in diesen Roman, der, das kann man vielleicht vorneweg sagen, einen ganz eigenen, literarischen, poetischen Ton hat. Hedda ist inzwischen wirklich mehr oder weniger fest bei der Prostituierten Leni untergekommen. Und das ist die Szene, sie stehen immer vor der Herausforderung, dass die staatliche Fürsorge vorbeikommt, um sie mitzunehmen. Das haben Sie ja gerade eben auch beschrieben. Also aus »Die Wut ist ein heller Stern« liest nun Antje Keil, bitte sehr.
Diese Nächte sind lang. Leni und ich schlafen in dicken Jacken. Sie haben einige der Mädchen mitgenommen. Ein paar Straßen weiter, in der Herbertstraße, bauen sie große Tore aus Holz. Dahinter schwitzt es sich leichter. Öffnen sie die Koppelschlösser ihrer neuen Uniformen wie Schatztruhen. Nur die Mädchen zahlen dafür. Käthe Petersen ist der geflügelte Name, der nun überall herumgeistert. Komm ihr schräg und du wirst entmündigt, für bekloppt erklärt, sagt Leni. Sie kontrolliert die Untersuchungen. Sie darf über dich bestimmen, als wärest du ein Kind. Geschlechtskrank oder moralisch verkommen. Wohin du gehst und wie lange. Ob mit dir noch zu rechnen ist. Papiere gehen hin und her. Jetzt ist das Leben schön. Jetzt strahle ich, laufe am Seil hinauf und glaube an das Licht aus dem kleinen Rund des Scheinwerfers. Schön hell ist es und warm und der Tanz wird weitergehen. Es ist die kleine Sonne von Pauli, unter der ich mich rekel. Es ist ein kleiner Junge, der auf seinem Bettchen sitzt und auf mich wartet. Und Frau Grube Müller, die mir mit bösen Augen folgt und dem Vater, dem Erzeuger, Halbwahrheiten über mich erzählt. Ist es jetzt wirklich ihr Hof, weil sie beim Luftschutz ist? Hat jetzt den Block unter Kontrolle. Sie passt auf wie ein Schießhund. Eine Nachbarin hat das Mädchen aus dem Vorderhaus angeschwärzt. Dabei stehen sie Schlange, die feinen Kerle, wenn ein Mädchen erstmal einen Ruf hat. Sogar der Nachbar, den sie kennt, seit sie klein ist. Willst du? Sagt er zu ihr. Ich kann dir helfen. Und dann weiß sie nicht, wenn sie ihn fortschickt, ob er es dann rumerzählt. Und sie hat erbärmlich gefroren und doch Nein gesagt. Und dann tätschelt er sie am Mantel. Ich werde was Gutes tun, sagt er. Und bereuen würdest du's nicht. Jetzt sitzt Käthe Petersen in der Behörde und schickt ihre Frauen gegen alles Widerliche, was sie hier sieht. Alles, was wir jetzt tun, geschieht unter den Augen der gestrengen Käthe. Glauben Sie selbst daran? Harte Baumwolle, ist das schon das Glück? Wenn Sie die Lippen zusammenpressen, Ihre Berichte tippen, als müssten Sie uns immer weiter scheuchen, weil wir so verdorben sind?
Antje Keil las aus Die Wut ist ein heller Stern, der neue Roman von Anja Kampmann, erschienen im Hansa Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Vielen Dank. Dirk Knipphals, Sie sind in Kiel geboren. Ich glaube, mit dem Plattdütschen gab es keine Probleme, oder?
Von meinem Großvater kenne ich das Holsteiner Platt. Das ist ein bisschen anders als das Hanseatische.
Ah, das sind jetzt wirklich Feinheiten. Aber man kann sich das so ein bisschen erschließen. Der Roman schildert ja ein äußerst breites Personaltableau. Das haben wir jetzt in der Lesestelle nur andeutungsweise mitbekommen. Dieses Personaltableau ist am Ende des Romans auf 4 Seiten aufgelistet. Es gibt eine Vielzahl von Geschichten und auch Möglichkeiten, in diesen Roman hineinzugehen, etwa über die Schilderungen im Alcazar, dem Varieté-Theater. Man könnte auch die bedrückenden Abhängigkeitsverhältnisse in Hedders Familie in den Mittelpunkt stellen oder das als Vehikel nehmen, um den Roman aufzudröseln. Welcher Lektüreweg, Herr Knipphals, war für Sie besonders lohnend?
Es sind die Jahre, in denen sich die Schlinge zuzieht in der Gesellschaft. Was man vielleicht erwähnen sollte, ist, das ist ein sehr großer Hamburg-Roman. Hamburg gilt als, ich habe in Hamburg studiert, also es ist aber eben nicht das Jungfernstieg Hamburg oder das Blankenese Hamburg. Es ist das proletarische Hamburg. St. Pauli, Altona, Gängeviertel waren in den 20er Jahren kommunistisch geprägt. Und da rückt jetzt halt die SA ein. Also es geht um den Hafen, die Hafenarbeiter, dieses ganze Proletarische. Und das beschreibt sie aus einer Nahperspektive. Sie geht ganz nah ran und es wird alles gar nicht so sehr beschrieben, sondern eher evoziert. Es taucht beim Lesen auf. Man kann diese Flete riechen in Hamburg. Das Alcazar, St. Pauli, Reeperbahn kennt man ja. So. Das war wichtig. Das war eine leuchtende Gegenwelt, Halbwelt, sehr selbstbewusst, mit sehr eigenen Gesetzen. Und wie die Nazis es schafften, das allmählich unter Kontrolle zu kriegen, es dauert ja Jahre, das fand ich ganz großartig von ihr erzählt. Eine zweite Geschichte finde ich noch gut. Sie haben erwähnt, es gibt dieses Figurenverzeichnis. Danach gibt es noch ein Nachwort. Man sieht in diesen beiden Sachen drin, dass viele Figuren, die hier geschildert werden, im Nachkriegs Hamburg noch eine Rolle gespielt haben.
Besagte Käthe.
Besagte Käthe. Ich kriege jetzt nicht mehr genau hin, aber sie war wichtig noch nach dem Krieg.
Ja, sie hat in der Hamburger Fürsorge im Grunde genommen ähnliches Leid über die Frauen gebracht, hat sie ebenfalls kontrolliert, hat den Kiez kontrolliert, und das ist ja nahezu unvorstellbar.
Es ist nahezu unvorstellbar, und man kriegt richtig so einen Schock, wenn man das liest, also dieses Nachwort. Und sie schreibt das wirklich dann so auf, dass man ganz nah rankommt an diese Zeit. Und das ist schon eine große Kunst.
Ihr Jurykollege Helmut Böttiger spricht da von szenischer Poesie, weil das tatsächlich so ganz kleine Kapitel sind, in denen die Geschichten aufblühen. Martin Ebel, mal abgesehen davon, dass wir es hier mit historischen und dann wiederum erfundenen, aber vor allem sehr einprägsamen Figuren zu tun haben, was zeichnet den Roman Ihrer Meinung nach ästhetisch aus?
Ja, er hat mich auch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Anja Kampmann ist ja Lyrikerin ursprünglich, und das merkt man diesem Roman an, obwohl es 500 Seiten sind. Es sind lauter Szenen, lauter kleine Szenen. Also es ist ein fast pointillistischer Roman, würde ich sagen. Also es sind lauter hingetupfte Momente. Also es ist nicht ein episches Erzählen, wie die Nazis an die Macht kamen, sondern wir sind ganz nah dran an dieser Hedda. Wir erleben das aus ihrer Perspektive, dass dieser Moment, da ist dieser Moment, da hört sie was, da erlebt sie was, da ist sie wieder abends im Alcazar, da gehen die Lichter an, da gehen die Lichter aus. Da kommt ein Geruch, da kommt ein Geschmack, da kommt ein Ton. Und es wird nie etwas erklärt. Es ist alles voraussetzungslos. Also in den ersten 30 Seiten muss man ordentlich arbeiten, also um die Namen und so, das alles richtig hinzukriegen. Aber dann ist man drin und dann ist man gefangen und dann ist man auch gefesselt und wie eingeschnürt, weil man dieses Zuziehen der Schlinge wirklich über die Seiten merkt. Und das ist schon eine großartige Leistung. Also aus einem lyrischen Ansatz einen epischen Roman zu machen und gleichzeitig damit Zeitgeschichte zu erzählen.
Und was sehr beeindruckend ist, wie hier mit Figurenperspektiven umgegangen wird. Frauen, die sich verkaufen müssen, werden von der Erzählerin nämlich die Ritas genannt. Und das ist ein erstaunlicher literarischer Figurenperspektiventrick, denn ein Teil von Hedda ist auch eine Rita. Und dabei schafft sie es, wie ich finde, Sexarbeit eben auch auf so figurenpsychologischer Ebene erstaunlich differenziert zu erzählen. Was ich mich allerdings gefragt habe, dieser Roman bleibt in dieser Zeit. Wie haben Sie den Text gelesen? Nur als historischen Roman oder eben doch auch mit Anknüpfungspunkten an die Gegenwart, Frau Leubli?
Die Frage, die dieser Roman aufwirft, ist universell, aber es ist sehr genau historisch verortet. Und weil Anja Kampmann so ein unglaubliches Gespür für Räume und Atmosphären hat, also beim Lesen habe ich das Gefühl, das kann dann nur im Alcazar sein, das kann nur in diesen Hamburger Gassen sein, das kann nirgendwo anders sein. Aber wie schrittweise die Menschen ihre Freiheit verlieren, wie sich Terror und Angst ausbreitet, es werden auch Freunde von Hedda verhaftet, einer wird getötet von der Gestapo im Gefängnis. Und wie sie sich den Kontrollen zu entziehen versucht, das aber nicht schafft, und wie die Armut um sich greift, das sind ja alles so viele kleine Schritte, die eigentlich schon genau verortet sind. Aber letztendlich durch diese poetische Erzählweise, finde ich, transzendierte Anja Kampmann schon diesen historischen Moment auf diese grundsätzliche Frage, was macht man, wenn einem alles genommen wird, speziell als Frau, auch die körperliche Würde, die Freiheit, die Lebensgrundlage, das Selbstverständnis, einfach alles, was macht man dann? Und sie schafft das aber immer wieder mit so kleinen Bildern, die sie beschreibt, irgendwie das doch mitzunehmen. Also insofern würde ich sagen, es ist eigentlich ein zeitloser Roman, der für jede Diktatur ihren Anspruch hat. Und auch wenn das nie so ausgesprochen wird, fokussiert es auf die spezifische Situation von Frauen. Insofern könnte man auch sagen, es sei ein feministischer Roman.
Unbedingt, würde ich auch sagen, feministischer Roman. Ich würde auch gerne das unterstreichen, zeitlos, weiß ich nicht, Gegenwart würde ich sagen. Dass eine Autorin sich so verstehend in diese Zeit zurückbegeben kann, sagt auch etwas über die Gegenwart aus. Ich glaube, das prekäre Gefühl in der Gegenwart, das wir jetzt haben, dieses prekäre Gefühl kann sich spiegeln und teilweise auch wiederfinden in dem, wie sie das macht, wie schleichend sich Zustände ändern können, wie lange man glauben kann, so schlimm wird es doch gar nicht kommen. Das spielt da rein. Und ich würde noch sagen, wir leben jetzt in einer Zeit, in der die Zeitzeugen nicht mehr da sind. Aus den 30er Jahren, aus der Nazi-Zeit. Und bei Anja Kampmann kann man froh sein, dass das offenbar kompensiert werden kann teilweise oder auch eine neue literarische Freiheit ergeben kann oder ein forschendes Reinschauen in die Zeit möglich macht.
Wenn ich das vielleicht ergänzen darf, ich sehe die Aktualität oder die Gegenwartsbezüge in so einem ganz abstrakten Moment, dass Diktatur nämlich als Herrschaft über den weiblichen Körper erzählt wird. Und das ist gewissermaßen das, was Sie auch gesagt haben. Es gibt noch eine weitere Dimension, die da angekoppelt ist. Und da sind wir im Grunde genommen auch wieder bei aktuellen Debatten. Denn ein wichtiges Thema ist über Heddas Bruder sehr präsent. Der heißt Jan, der arbeitet als Geselle in einer Schmiede und der träumt davon, Harpunen für einen neuen Walfänger herzustellen. Und das hat einen historischen Hintergrund. Tatsächlich haben die Nazis geplant, eine sogenannte Kolonie im Eismeer zu gründen. Und hier verlässt gewissermaßen Anja Kampmann auch das Setting Hamburg, um hier die weltpolitische Situation auch hineinzubringen, vor allem die Frage nach dem Kolonialismus. Herr Ebel, wie würden Sie sagen, welche Rolle spielt dieser Erzählstrang jetzt in dem Gesamtkonstrukt?
Ja, Anja Kampmann bringt hier Aspekte des frühen NS-Regimes hinein, die mir jetzt nicht bekannt waren. Also das ist eine Bereicherung des Buches. Genauso wie der Ehrgeiz des Dritten Reiches, eine Polomannschaft aufzustellen und bei den Olympischen Spielen die Engländer zu schlagen, was dann also aber kläglich scheiterte, weil sie alle Spiele verloren haben. Das ist noch so ein Nebenstrang. Aber diese Expedition ins Eismeer ist auch literarisch interessant, weil Anja Kampmann verlässt Hamburg nicht in dem Buch, sondern es ist alles die Fantasie von Hedda, die sich vorstellt, wie das ihr Bruder Jan erlebt. Bruder Jan ist eigentlich homosexuell, es ist ein verschämter, also ein heimlicher Homosexueller, der Gewalt ablehnt und der auch kein Blut sehen kann. Und jetzt erlebt er auf dieser Walfangreise, wie also unendlich viele Wale gefangen und an Bord geschlachtet werden und es gibt nur Blut und Fett und es ist also alles ganz entsetzlich. Und das stellt sie sich vor, das erlebt sie mit und das wird so drastisch beschrieben, als wäre sie dabei gewesen. Also das ist nochmal eine ganz andere, literarisch sehr starke Dimension in diesem Buch.
Das hat für Hamburg auch eine sehr starke politische Dimension. Hamburg ist ja eine sehr reiche Stadt und dieser Reichtum beruht zu nicht geringen Teilen auf Kolonialismus. Das kann sie ganz geschickt über diese Walfang-Episode einbauen und reflektieren.
Die Wut ist ein heller Stern, das kann man ja auf vieles beziehen. Der neue Roman von Anja Kampmann erschien im Hansa Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im November. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel liegen die Bestenlistenflyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern aus. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren heute in Heilbronn zu Gast Martina Leubli, Martin Ebel und Dirk Kniphals. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.